Also wir wollen ein bisschen Haftarah anschauen. Wer verratet mir, was ist denn die Haftarah zu Parashat Behalotecha? Eine sehr berühmte Stelle, die übrigens zweimal im Jahr Haftarah ist. Wir haben aber das Glück, dass wir das erste Mal versäumt haben, darum können wir es jetzt nachholen. Was ist Haftarah zu dieser Parasha? Wer verratet mir das? Oi.
Zecharia.
Ganz richtig, Zecharia. Die berühmte Leuchtervision des Propheten Zecharia, die ist auch, genau derselbe Teil, ist auch Haftarah für Schabbat von Chanukka. Wir waren Schabbat von Chanukka alle auf irgendwelchen Winterferien und haben das dort übersprungen. Und daher haben wir jetzt die Gelegenheit, es zu bekommen, weil es kommt zweimal im Jahr. Es kommt einmal am Schabbat von Chanukka und es kommt einmal zu dieser Parascha. Ich habe auch schon öfter über diesen Text gesprochen, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich mich ein bisschen wiederhole, aber es könnte sich ausgehen, dass die meisten, die jetzt da sind, noch nicht zu viel davon abbekommen haben. Wir sind im Propheten Zecharia. Die Haftarah beginnt bei Zecharia noch im dritten Kapitel. Nein, sogar noch im zweiten Kapitel sehe ich gerade. Die Kapitel bei Zecharia sind nicht so lang. Sie beginnt bei 2,14, Zecharia 2,14 und geht bis 4,7. Das liegt allerdings daran, dass die Kapitel nicht sehr lange sind, also das ist nicht so furchterregend. 2,14 beginnt es und bei 4,7 hört es dann wieder auf. Allerdings sind wir hier schon, auch wenn ich gesagt habe, die Kapitel sind kurz, wir sind hier mittendrin in einem größeren Thema, das der Prophet Zecharia eigentlich hat. Wovon redet der Prophet Zecharia denn insgesamt so? Was ist denn so sein Schwerpunkt? Und wann hat denn der überhaupt gelebt? Wer verratet mir etwas über den Propheten Zecharia? Wann hat der gelebt? Das ist für das Verständnis des Zusammenhangs sehr, sehr wichtig. In welche Zeit können wir den einordnen? Ungefähr. Allgemeines Schweigen. Also Prophet Zecharia ist einer von den späteren Propheten. Gemeinsam mit Haggai, der sein Zeitgenosse ist, ist Zecharia derjenige, der zum Wiederaufbau des zweiten Tempels motiviert, zu einer Zeit, wo es Schwierigkeiten gibt, diesen zweiten Tempel wieder aufzubauen. Also, der Prophet Zecharia und sein Zeitgenosse Haggai sind diejenigen, die zu einer Zeit, wo es Zorres gibt bei dem Versuch, den zweiten Tempel wieder zu errichten, das Volk motivieren und sagen, jetzt ist Zeit, es zu tun und die Leute sollen Mut haben, den zweiten Tempel zu errichten. Der Prophet Zecharia spricht dabei, er sieht vor allem einige Visionen, die sehr in Bildern sind, was ihn ein bisschen schwieriger zu deuten macht. In den hinteren Kapiteln kommt er dann auch zu Weissagungen über die messianische Zeit, die besonders schwer zu deuten sind. Aber hier sind wir an einer Stelle, die jetzt eigentlich vom Zusammenhang her nicht so schwer einzuordnen ist. Allerdings kann man natürlich die verschiedenen Visionen auch immer ein bisschen verschieden interpretieren. Wir werden uns sehr an die Interpretation von Ibn Ezra halten, der ja ein Kommentar ist, der eher nach dem geradlinigen, nach dem einfachen Wortsinn geht. Jetzt, das Ganze fängt an bei 2,14. Roni vesimchi bat Zion, ki hineni va veshachanti petuchech neum Hashem. Freue dich, Tochter Zions, denn ich werde kommen, nämlich Gott ist der, der hier spricht, und werde weilen unter dir. Das ist das Wort Gottes. Also wir haben eine Ankündigung, ihr sollt nicht verzagen, ihr sollt freudig sein, es wird gelingen, Gott wird unter euch weilen, in der Form, dass es den Beit HaMikdash wieder geben wird. Und das geht dann weiter zu Beginn des dritten Kapitels mit einem Bild, wo Ob der Sicharja von einem Engel gezeigt bekommt, den Kohen Gadol seiner Zeit, das war ein gewisser Joshua, der vor dem Engel Gottes steht, und der Satan, der Ankläger, klagt ihn an, weil dieser Kohen Gadol vielleicht nicht so wert und würdig sein könnte, Kohen Gadol zu sein, wie er sein sollte. Es wird in der Gemara besprochen, was da gewesen sein könnte, und der Hintergrund ist, dass Kinder dieses Kohen Gadol nicht jüdische Ehen eingegangen sind. Eines, also man kann Zweifel haben, wie heilig sind diese Leute jetzt. Und da haben wir dann diese sehr berühmte Stelle, wo dieser schmutzig angezogene Jehoshua vor Gott umgekleidet wird in ein reines Gewand, weil Gott stellt fest, der ist doch wie ein Scheit aus dem Feuer gerettet. Man kann denen, die unter Bedingungen gelebt haben im babylonischen Exil, wo, oder auch unter der persischen Herrschaft natürlich noch, wo es ihnen nicht so einfach war, ein gutes jüdisches Leben zu führen, denen kann man so viele Vorwürfe nicht machen, dass da manches schiefgegangen ist. Der ist wie einer, der gerettet ist, und dem muss man jetzt die Chance geben auf einen Neuanfang. Es wäre auch interessant, diese Stelle genauer anzuschauen. Ich möchte dann mehr zur Menorah, darum machen wir das jetzt relativ kurz. Aber das, worum es hier geht, ist, dass dieser Kohen Gadol, der sich schmutzig gemacht hat, der kann wieder rein werden, wenn, und das kommt natürlich auch explizit im Text, wenn er darauf achtet, es ab sofort künftig richtig zu machen. Also die Leute sollen jetzt bei Torah und Mitzvot natürlich korrekt bleiben, sonst wird das nichts. Aber das, was vorher schiefgegangen ist, das kann man lösen. Es ist möglich, einen Neuanfang zu tätigen. Das ist die Botschaft von diesem Absatz. Und dann haben wir dort, wo das Kapitel 4 beginnt, einen neuen Absatz. Vayashav Hamalach Hadovervi, der Engel, der mit dem Propheten Sicharja spricht, Vayireni Keish Asheri Or Mishnato. Und der Engel weckt ihn auf. Wir haben bei Sicharja immer einen Engel, der mit Sicharja spricht. Und dieser Engel ist auch ein bisschen wie ein Dolmetscher, der dem Sicharja manchmal erklärt, was die Bilder eigentlich bedeuten sollen, weil Sicharja nicht alles versteht. Und hier weckt der Engel ihn auf, so wie jemanden, den man vom Schlaf erweckt. Also das ist natürlich auch ein bisschen symbolisch zu verstehen, dass hier auf einmal ein neuer Tag beginnen kann. Es kommt irgendetwas, das vorher gar nicht sichtbar war. Und jetzt hat sich Sicharja eine Vision. Der Engel fragt ihn, was siehst du? Und er sagt, das ist im Satz 4.2, Vehine Menorat Sahaf, ich sehe also eine goldene Menorah, Kula, Sahaf Kula, sie ist zur Gänze aus Gold. Wir hatten vorhin gerade die in Schur zur Parasha, die Sache mit der Menorah, wenn sie zur Gänze aus Gold ist, dann musste sie auch aus einem Stück sein. Wir wissen, dass die Menorah nicht um jeden Preis zur Gänze aus Gold sein musste. Wenn es nicht möglich war, sie zur Gänze aus Gold herzustellen, konnte die Menorah auch aus irgendwas hergestellt werden. Das haben wir vor allem zur Zeit des Makkabäeraufstandes. Wenn die Makkabäer ihre erste professorische Menorah aufstellen, dann ist die alles andere als aus Gold, sondern ein improvisiertes Gestell. Also hier haben wir aber, hier sieht Sicharja allerdings die perfekte Version, also das Potenzial, dass alles perfekt sein wird. Menorat Zahav Kula, eine Menorat zur Gänze aus Gold, die ist genauso kompliziert wie das, was wir gerade in der Parasha gelernt haben über Moshe Rabbeinu. Begulah al Rosha. Und ihre Kugel über ihrem Kopf. Das ist eine Frage, was das ist. Unter Gula kann man sich vorstellen, sowas wie eine Schüssel. Also eine Kugel ist hier wahrscheinlich sowas wie eine Schüssel, in der was drinnen ist. Und es wird dann sehr, sehr schlüssig sein, dass da das Olivenöl drinnen ist. Die ist über dem Kopf dieser Menorah. Veshivani roteha aleha. Und ihre 7 Lampen sind auf ihr. Shiv'a veshiv'a mutzakot lanerot. Asher al-Rosha. Der Satz ist ein bisschen kompliziert. Also, dass die 7 Lampen auf ihr sind, warum nicht? Sie ist also fertig bereitet, und die 7 Lampen, von denen wir auch gerade in der Parasha gelernt haben, sind hergerichtet. Aber dann heißt es, Shiv'a v'Shiv'a Mutzakot. Mutzakot wird oft mit Röhren übersetzt. Es kommt von der Wurzel Yatzak, gießen. Also irgendein Ding, aus dem man etwas eingießen kann. Sieben, vielleicht Rohre oder sieben Halme, aus denen man etwas gießen kann. Die gießen in diese Lichter hinein, die auf der Menorah drauf sind. In diese Lampen hinein, die auf der Menorah drauf sind. Also wir haben diese Kugel, die über der Menorah ist und da fließt irgendwie siebenfach in diese sieben Lichter hinein. Ziemlich sicher das Olivenöl, weil was denn sonst, ja? Und was sieht er noch? Er sieht noch etwas. Ushnayim sitim aleha. Zwei Oliven auf ihr. Sitim kann jetzt sein Olivenbäume, Olivenzweige. Sehr theoretisch könnten es auch Oliven sein, aber das wäre ein bisschen mager. Also entweder stellen wir uns ganze Bäume vor oder wenigstens Zweige von Oliven. Zwei Olivenbäume, die über ihr sind. Echad miyamin hagula, einer rechts von dieser Kugel, Schüssel. Echad als mula und einer links von dieser Schüssel. Also das Bild, das der Sichara vor sich hat, ist eine komplette goldene Menorah mit den sieben Lampen auf ihr. Über diesen sieben Lampen eine runde Schüssel, eine kugelförmige Schüssel, aus der das Olivenöl in diese sieben Lampen hineinfließt, durch irgendwelche Rohre. Und noch oben drüber, rechts und links, zwei Olivenbäume, die offensichtlich das Öl liefern. Also das Bild ist soweit auch wieder nicht so kompliziert. Aber trotzdem hat der Prophet Sichari eine Frage, was soll das jetzt? Was könnte das zu bedeuten haben? Und er fragt einfach den Engel. Er fragt den Engel, der mit ihm spricht und sagt, was sind diese? Und der Engel wundert sich ein bisschen und sagt, du verstehst nicht, was das ist? Der Engel hätte hier möglicherweise ein bisschen höhere Erwartungen an den Propheten Sicharia, indem er fragt, hast du nicht verstanden? Aber so ist es. Sichara antwortet dann, weil ja, an war Omer, sagt er, nein, ich habe es nicht verstanden. War Omer, lo Adonai, ich habe es nicht verstanden. Und dann antwortet der Engel, das ist jetzt Satz Nummer 6. War ja, an war Omer, Elai, er antwortet und sagte zu mir, Lemor, Zed war Hashem El Zerubbabel Lemor. Das ist das Wort von Hashem an Zerubbabel zu sagen. Entschuldigung, ich habe eine Zeile übersprungen, glaube ich. Ja. Nein, stimmt schon. Lobe Chayil, Lobe Hoach, Kiim Beruchi, Amar Hashem Zivot. Nicht mit Macht und nicht mit Kraft, sondern durch meinen Geist spricht Hashem Zivot. Und dann hängt sich noch an, Mi Atahar Hagadol, wer bist du denn, du großer Berg, vor diesem Zerubbabel? Die Frage ist, wer ist der Zerubbabel? Wer ist Zerubbabel? Den kennt man, wenn man das Buch Esra brav gelesen hat. Wer ist Zerubbabel? Zerubbabel ist der politische Anführer, also sozusagen so etwas wie der König. Zerubbabel ist der politische Anführer, der zuständige Statthalter, jüdische Statthalter von Judäa, natürlich unter persischer Oberhoheit. Darum habe ich jetzt das Problem, das Wort König zu verwenden. Aber er ist in so einer Position wie der jüdische Gouverneur, der sozusagen König. Und wir hatten vorher, den Kohen Gadol. Das war der Jehoshua, der Kohen Gadol, der war ein Kapitel davor. Jetzt haben wir den Zerubbabel, den König. Und jetzt haben wir natürlich auch schon einen ziemlich guten Hinweis, was machen wir mit den zwei Olivenbäumen. Die zwei Olivenbäume sind nach allen Kommentatoren, die ich gesehen habe, immer der König und der Kohen Gadol. Das sind die zwei Olivenbäume. Und jetzt wird also noch gesagt, an dem Zerubbabel wird ausgerichtet, dieser berühmte Satz. Ich habe das sogar schon mal in Musik gesetzt. Lobe Chayil ve Lobe Choach ki im Beruchi, Amar Hashem Tzevaot. Chayil ist Kraft, eigentlich ist Chayil Tapferkeit. Aber hier vielleicht Kraft im Sinn von körperlicher Kraft, militärischer Kraft. Lobe Choach, Choach kennt man auch als Kraft, nicht mit Stärke, mit physischer Stärke. ki im Beruchi, sondern durch meinen Geist. In Klammer ist hinzuzufügen, wird das Werk also gelingen. Also die Leute sollen nicht glauben, weil sie keine große Armee haben oder weil nicht viel Geld da ist oder weil sonst irgendwie die physischen Kräfte nicht so groß sind, geht das nicht mit dem Bau des zweiten Tempels, sondern sie brauchen dazu eine Verbindung mit dem Geist Gottes. Das heißt, sie müssen sich an Torah und Mitzvot halten. Dann wird das Ganze gelingen. Das ist das Rezept, das dem Zerubbabel gesagt wird. Wenn du dich daran hältst, dann geht das. Und dann der Schlusssatz von diesem Absatz und auch von unserer Haftara ist dann so etwas Ermutigendes, dass gesagt wird, der große Berg, der vor dem Zerubbabel steht, also für den Zerubbabel und die Leute rund um ihn, schaut das aus wie eine zu große Aufgabe. Der große Berg von ihm, wer ist denn das? Der ist ja in Wirklichkeit gar nichts, weil wenn der liebe Gott will, dann ist das schon nicht so ein Problem. Und es wird gelingen, den Grundstein zu legen, nämlich für den Tempel. Und dann wird großer Applaus sein. Das ist der Schluss von der Haftara. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Bild von dem Öl, das da fließt. Ich habe mich immer ein bisschen gefragt, was mich immer ein bisschen irritiert hat an dieser Stelle, ist, dass Sicharja hier fragen muss, was ist das eigentlich? Und so schwer ist die Antwort vielleicht auch wieder nicht, dass die zwei Olivenbäume der Hohepriester und der König oder halt der politische Führer sein sollen. Aber möglicherweise ist es so, dass Sicharja deshalb ein bisschen verwirrt war, weil es hier doch sehr viele Details gibt. Wir haben diese Kugel mit Öl, wir haben die Olivenbäume, wir haben die Kugel mit dem Öl, wir haben die Rohre, die das befüllen. Und eben Esra erklärt uns das so, dass dieses Öl hier auch verarbeitet werden muss. Also es fallen die Olivenzweige in diese Schüssel hinein. Dort werden sie dann zu Öl gepresst und von dort fließen sie dann in die Menorah ein. Das heißt, man kann das schon ein bisschen verstehen als einen Prozess, wo es auch was zu tun gibt. Das ist nicht einfach nur so, dass wir das Versprechen bekommen, wird alles klasse gut ausgehen, sondern da gibt es was zu tun. Da muss das Öl, da müssen die Oliven von woher kommen. Die Oliven müssen erst zu Öl verarbeitet werden und dann kann das in die Menorah hineinfließen. Und das ist ein Prozess, der durchaus ein paar Schritte hat. Und wer liefert die Oliven? Die Oliven sollen also liefern der politische Führer, der sozusagen König, der Gouverneur und der Hohepriester. Und Ibn Esra macht in seinem Kommentar dann eine sehr, sehr wichtige Anmerkung, nämlich, dass dieses Bild, dass die politische Führung und den Kohen Gadol ja gleichwertig nebeneinander hinstellt und mit der gleichen Aufgabe betraut, dass das auch heißt, dass die zusammenarbeiten sollen, dass die in Frieden zusammenarbeiten sollen und dass nicht einer von den beiden der Größere wäre oder der Untergeordnete wäre, sondern dass die beide gleichwertig sich daran beteiligen müssen, die Oliven zu liefern, aus denen dann das Öl gemacht werden kann. Also in dem Sinn wird das Bild ein bisschen plastischer als einfach nur eine schöne Menorah, wo wir das ermutigende Zeichen haben, alles wird gut ausgehen. An der Oberfläche ist es einmal das, worum es in dem Text geht. An der Oberfläche geht es in dem Text darum, dass das Volk und die politische Führung, beide, dass sie die Botschaft bekommen, traut euch. Es schaut jetzt danach aus, dass das hinten und vorne nicht funktioniert. Es wird funktionieren, traut euch. Und daher ist dieses Zeichen die Menorah. Aber es steckt noch ein bisschen mehr dahinter, dass die beiden Führungskräfte, wo wir gerade vorhin gesehen haben, bei dem Kohen Gadol gab es ein paar Fragen, wie heilig ist der wirklich, dass der sehr wohl die Chance bekommt, die zweite Chance bekommt auf einen Neuanfang. Aber jetzt beide Führungskräfte gleichwertig und in Kooperation sollen liefern die Oliven für das Öl, das dann die Menorah ergibt. Das ist jetzt also Haftarah zu Parashat Beha Alotra. Und das ist uns auf den ersten Blick nicht allzu schwierig, weil eher die Menorah in Parashat Beha Alotra vorkommt. Sehr prominent, haben wir gesehen. Es ist auch logisch, dass das Haftarah ist für Schabbat von Chanukka. Das bedarf keiner näheren Erklärung. Wenn wir sagen, es ist Haftarah zur Parashat dieser Woche, hätte ich noch eine kleine Anmerkung. Weil die Parasha dieser Woche beinhaltet ziemlich viel. Also wir haben dieses wunderschöne Thema der Menorah und es ist sehr, sehr naheliegend, wenn Leute einen Shiur über die Parasha halten, dass man gleich beim Thema der Menorah stehen bleibt, weil es da so viel dazu zu sagen gibt. Aber die Parasha geht dann noch weiter. Und Parashat Beha Alotra hat eine wichtige Schlüsselstelle im Buch Bemidbar. In der Mitte von mittendrin in unserer Parascha gibt es nämlich einen Knick. Mittendrin in unserer Parascha gibt es einen Knick, wo vorher man den Eindruck hat, dass alles gut und perfekt läuft. Und nach diesem Knick läuft nicht mehr alles gut und perfekt. Wir kriegen, dass das Volk raunzt. Okay, das haben sie am Anfang auch schon gemacht. Aber das ist nachhaltiger raunzt. Wir kriegen die Geschichte von Miriam und Aharon, die Führungsqualität von Moschee in Frage stellen. Und Miriam als Zaraat ist der Schluss der Parascha. Und wir werden in dem Parashot der kommenden Woche all die Zoras haben. Mit den Meraglim. Wir werden die Zoras haben mit Korach und dass es mitten in Parashat Beha Lotra, dass es diesen Knick gibt. Jetzt habe ich vielleicht, weil ein bisschen Zeit haben wir noch, darf ich das kurz anmerken, auch wenn es nicht zur Haftarah, sondern zur Parashah gehört. Wo ist dieser Knick? Wer hat eine Idee? Wo soll ich suchen? Also irgendwo mitten in unserer Parashah soll ich suchen. Aber es ist eine Stelle, die ihr kennt. Ich verspreche euch, ihr kennt die Stelle, nur möglicherweise wisst ihr nicht, dass die Stelle hier steht. Wo soll ich suchen, um die Stelle zu finden, wo der Knick ist? Was soll ich suchen? Also ich verrate euch, es ist im 10. Kapitel, bei Vers 34, 35. Aber warum gerade da? Es gibt in Tora-Rollen und insbesondere und auch in gedruckten Büchern immer wieder, gibt es hier ein kleines Zeichen. Es gibt bei 10, nach 10.34, vor 10.35, gibt es in den gedruckten Büchern und auch in einem Sefer Torah immer wieder so etwas, das schaut aus wie ein umgekehrtes Nun. Das ist eine Art von Klammer. Das hat, glaube ich, nicht viel mit einem Nun zu tun, sondern es ist eine Art von Klammer, die man nur so schreibt wie ein verkehrtes Nun. Und nach zwei Sätzen weiter hinten gibt es dieses verkehrte Nun wieder. Da ist die Klammer aus. Und da gibt es auch eine Interpretation, dass das, was zwischen der Klammer steht, diese zwei Sätze eigentlich ein eigenes Buch wären. Nur ein eigenes Buch der Tora, zwei Sätze lang, ergibt nicht viel Sinn. Also hat man das alles zusammengehängt. Und da ist ein berühmter Satz. Welcher berühmter Satz steht hier? Vahi bin Zohar Aaron bayomer Moshe. Das kennt man meistens eher aus dem Gottesdienst. Und nicht alle wissen, dass es hier steht. Ein Mitglied des Synagogenchors winkt gerade. Also das ist die berühmte Stelle. Und diese Stelle, dort wo die Klammer dann aus ist, nachher kommen die Zoras. Also diese Stelle ist dieser Knickpunkt, wo am Anfang von Sefer Bemidbar haben wir das Lager stellt sich auf, um richtig zu ziehen. Und wir haben eher so Vorbereitungen. Wir werden demnächst jetzt nach Eretz Israel einziehen. Und nach diesem Knick haben wir all die Zores, die bewirken, dass wir 40 Jahre noch nicht nach Eretz Israel einziehen. Und wenn ich jetzt zurückkehre zu unserer Haftarah, dann frage ich mich, ja okay, die Menorah am Anfang, das ist noch ein Teil dieses schönen, perfekten, wir sind gut vorbereitet, wir stellen uns jetzt gut auf, das wird alles gelingen, Klimas. Aber die Parascha handelt ja auch noch von anderen Dingen. Und in der Haftarah haben wir im Grunde sehr wohl beides, weil wir haben in der Haftarah ja im dritten Kapitel gesehen, den Jehoshua Kohen Gadol, der erst reingewaschen werden muss von seinen Zores. Und wenn ich jetzt überlege, die Parasha endet eigentlich auf einem Punkt, wo es Schwierigkeiten gibt. Die Parasha endet auf dem Punkt, wo Miriam 7 Tage in Quarantäne ist, bevor das Volk weiterziehen kann. Dann hat die Haftarah vielleicht doch den Charakter, wenn etwas schiefgegangen ist und es nicht so glatt gegangen ist, wie du geglaubt hast, dann hast du immer noch die Chance, dort rauszukommen, dass du eine goldene Menorah am Schluss kriegst, sogar die aus Gold, eine Menorah, sondern die aus Gold, wenn die Leute es richtig machen und die richtigen Bedingungen erfüllen. Der Prophet Zecharia ist hier natürlich noch lange nicht fertig. Da gibt es mehrere Visionen und mehrere Bilder, die er sieht. Eine fliegende Schriftrolle und dann wird gemessen und so weiter. Der Prophet Zecharia hat hier dann eine ganze Serie noch von Bildern, die darauf hinführen, dass das Potenzial da ist, in eine messianische Zeit zu kommen, weil der zweite Tempel hätte ja der letzte Tempel sein können. Das hätte ja der endgültige Tempel sein können. Dass das nicht so rausgekommen ist, ist zu dem Zeitpunkt ja noch nicht bekannt. Und Zecharia versucht es ja so zu präsentieren, dass die Leute Mut bekommen, hier jetzt wirklich alles richtig zu machen. Gut, das war zur Haftarah mein kleiner Beitrag.